Das passierte letzten Winter. Ich erinnere mich nicht genau wann, aber ich weiß, dass es in dieser Woche stark schneite und ich das Haus kaum verließ. Ich arbeitete in dem, was man, glaube ich, ein hybrides Modell nennt. Also manchmal von zu Hause und manchmal im Büro. Wegen des Schnees blieb ich die ganze Woche zu Hause und arbeitete von einem sehr kleinen Schreibtisch in meinem Schlafzimmer aus. Mein Haus war klein, einstöckig und hatte nur zwei Zimmer. An diesem Tag stand ich auf, machte mir einen Kaffee, setzte mich an die Arbeit und blieb praktisch bis 20 Uhr an meinem Schreibtisch. Den ganzen Tag wehte der Wind und es schneite. Als ich schließlich aufstand, machte ich mir Abendessen, räumte das Haus ein wenig auf und brachte dann die Mülltonnen an den Bürgersteig. Als ich auf dem Rückweg zur Haustür war, bemerkte ich, dass der Schnee auf der linken Seite meines Hauses seltsam aussah. Überall sonst lag er flach aufgetürmt, aber dort war er eindeutig gestört worden. Ich ging näher heran, um genauer hinzusehen und erkannte schnell, dass es eine Spur von Schuhabdrücken war, die durch den Schnee führte. Das beunruhigte mich ein wenig, weil sie sehr nah am Haus waren, nicht nur irgendwo in der Nähe. Ich folgte den Spuren an der Hauswand entlang, bis sie plötzlich verschwanden. Am Ende sah es so aus, als ob jemand dort eine Weile gestanden und sich bewegt hatte, genau vor dem Fenster meines Schlafzimmers, wo ich gearbeitet hatte. Das war äußerst beunruhigend. Es war kalt, windig und schneite. Warum sollte jemand draußen herumlaufen? Noch dazu direkt vor meinem Fenster. Zum Glück hatte ich die Jalousie geschlossen, aber durch die Ritzen konnte man trotzdem ein wenig hindurchsehen. Direkt auf der anderen Seite des Fensters stand mein Schreibtisch. Sie hätten mich also beobachtet haben können. Ich hoffte, dass ich mir nur etwas einbildete. Ich ging wieder hinein und wärmte mich auf. Ich wusste nicht recht, was ich sonst tun sollte. Offensichtlich waren sie nicht mehr da, also gab es nicht viel, was ich tun konnte. Ich setzte meinen Abend fort und ging schließlich gegen 23 Uhr schlafen. Bevor ich ins Bett ging, überprüfte ich das Fenster ein letztes Mal und der Schnee hatte alle vorherigen Spuren bedeckt, ohne dass neue aufgetaucht waren. Das beruhigte mich. Ich kontrollierte dreimal, dass das Fenster verschlossen war und legte mich ins Bett. Ich schlief die ganze Nacht. Das Erste, was ich beim Aufwachen tat, war, ans Fenster zu gehen und noch einmal hinauszuschauen. Mein verschlafenes Gesicht wurde schlagartig wach. Es gab neue Spuren im Schnee, direkt neben dem Fenster. Ich zog mir schnell die Jacke und die Schneestiefel an und rannte hinaus. Die Spuren sahen fast genauso aus wie zuvor. Sie führten an der Seite des Hauses hinauf und sammelten sich direkt unter meinem Fenster. Ich schaute mich um. Der Schnee bedeckte das gesamte restliche Grundstück, aber es gab keine Anzeichen von irgendetwas oder irgendjemandem in der Nähe. Ich ging wieder hinein und rief schließlich die Polizei über die Nummer für nicht dringende Fälle an, um zu melden, was vor sich ging. Ich wusste, dass sie nicht viel tun konnten, aber zumindest wären sie informiert, falls etwas passieren sollte. Danach musste ich arbeiten. Ich versuchte, das Fenster von Zeit zu Zeit zu überprüfen, aber der Schnee bedeckte die Spuren langsam und ich sah nichts weiter. Um 20 Uhr hörte ich mit der Arbeit auf. Die Sonne war schon untergegangen und die Nacht war kalt und windig. Ich stand vom Schreibtisch auf und ging zum Fenster, zog die Jalousien beiseite und sah den flachen, unberührten Schnee. Die Erleichterung, die ich spürte, war enorm, doch meine Augen wanderten nach unten, gerade als ich die Jalousien losließ, und mein Herz blieb fast stehen. Das Schloss war offen, es war nicht mehr verriegelt. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte es dreimal am Abend zuvor kontrolliert und seitdem nicht mehr angefasst. Mit zitternden Händen griff ich nach dem Griff und öffnete das Fenster mühelos. Mein Herz raste. Sie mussten es in der Nacht entriegelt haben, als sie zuletzt hier waren. Wie konnte ich das nicht hören? Und waren sie hereingekommen? Ich wich zurück und schlich in den Flur. Meine Augen tasteten jede Ecke ab, während ich mich langsam zur Haustür bewegte. Ich nahm meine Schlüssel, zog meine Stiefel an und rannte zu meinem Auto. Ich rief die Polizei und wartete in der Einfahrt. Ich glaubte nicht, dass mein Auto durch den Schnee gekommen wäre, selbst wenn ich es gewollt hätte. 10 lange Minuten später kam ein Polizist. Er ging ins Haus, um sicherzustellen, dass alles frei war. Die Zeit schien unglaublich langsam zu vergehen, während ich wartete. Nach fast 5 Minuten wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Schließlich kam er heraus, zusammen mit einem Mann in Handschellen. Sowohl der Polizist als auch der Mann waren voller Blut. Sie hatten offensichtlich eine Auseinandersetzung gehabt. Der Polizist sagte, der Mann hätte sich in einem Schrank im Flur versteckt und er hätte ihn überrascht. Der Mann war 45 Jahre alt und hatte diesen seltsamen, bösartigen Blick. Man konnte nicht wissen, was er vorhatte, aber er war eindeutig zu gewaltfähig. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das noch länger so weitergegangen wäre. Ich besuchte meine Eltern während der Frühlingsferien. Es war das erste Mal, dass ich Airbnb ausprobierte, da die Stadt, in die ich fuhr, klein war und die Unterkünfte dort billig waren. Ich machte die zweitägige Reise und kam kurz nach Sonnenuntergang an. Während ich in die Einfahrt fuhr und meine Sachen aus dem Auto nahm, sah ich mir die Nachbarschaft an, in der ich mich befand. Die Atmosphäre fühlte sich ein wenig merkwürdig an. Es war sehr dunkel und menschenleer. Keine Straßenlaternen brannten, niemand lief oder fuhr herum und das Airbnb-Haus war das einzige mit eingeschaltetem Licht. Es war nicht einmal besonders spät, doch alle anderen Häuser waren dunkel, vielleicht mit ein oder zwei Lichtern in einigen wenigen Häusern, und das war alles. Vielleicht war es dort einfach anders, ich wusste es nicht. Ich betrat das Haus und packte meine Sachen aus. Ich hatte keine Pläne für diesen Abend, außer mich von der langen Reise auszuruhen und es mir in der Unterkunft bequem zu machen. Ich aß ein paar Snacks und schaltete im Schlafzimmer einen Film ein. Ein paar Stunden vergingen. Es war wahrscheinlich 9 oder 10 Uhr, als ich etwas außerhalb des Zimmers hörte. Ich pausierte den Fernseher und wartete ein paar Sekunden. Dann hörte ich es wieder. Jemand klopfte an die Haustür. Sofort überprüfte ich mein Handy, in der Annahme, dass ich vielleicht einen Anruf des Gastgebers verpasst hatte. Aber da war nichts. Ich stand auf und ging zur Haustür. Währenddessen wurde ununterbrochen weitergeklopft, also schien es, als bräuchte jemand wirklich etwas von mir, und es handelte sich nicht bloß um einen Verkäufer oder ähnliches. Ich öffnete die Tür, und da stand ein Mann von etwa 30 Jahren, mit einer schwarzen Wintermütze und einem abgetragenen roten Flanellhemd. Er sah verwirrt aus, als er mich erblickte. Ich sagte: »Hallo?« Er lächelte unbeholfen und verfiel dann wieder in seinen ernsten Gesichtsausdruck. Er murmelte etwas Unverständliches, drehte sich um und ging davon. Ungläubig stand ich da und sah ihm nach, wie er zur Straße ging. Ich schloss und verriegelte die Tür. Ich wusste wirklich nicht, was ich davon halten sollte. Die Art, wie er immer wieder klopfte, nur um dann nichts zu sagen und einfach zu gehen, war seltsam. Vielleicht hatte er das Haus verwechselt und war einfach zu schüchtern, um etwas zu sagen. Ich kehrte ins Schlafzimmer zurück. Der Rest der Nacht verlief ohne Zwischenfälle und ich stand am frühen Morgen auf, um zu meinen Eltern zu fahren. Ich war bis etwa 18 Uhr unterwegs, als ich zum Airbnb zurückkehrte. Ich war ziemlich müde, also ging ich ins Schlafzimmer und schaute einfach fern und entspannte mich den Rest des Abends. Aber gegen 9 Uhr hörte ich wieder dasselbe Klopfen an der Haustür. Diesmal war ich mehr besorgt als verwirrt. Ich überprüfte mein Handy erneut auf Nachrichten oder Anrufe, aber es gab nichts. Vorsichtiger ging ich zur Tür und schaute zuerst durch das Türspion. Es war derselbe Mann mit derselben Mütze und demselben Flanellhemd. Diesmal öffnete ich die Tür nur einen Spalt und fragte, was er brauche. Die Reaktion des Mannes war fast identisch mit der zuvor, nur dramatischer, als hätte er wirklich nicht erwartet, mich wiederzusehen. »Alles in Ordnung? Suchst du jemanden?« fragte ich. Der Mann sah mich mit leerem Blick an und sagte in monotonem Ton »Nein« und ging wieder davon. Ich wusste wirklich nicht, was dieser Mann wollte oder wen er glaubte, dort zu treffen, aber die Situation wurde immer unheimlicher. Ich kehrte ins Schlafzimmer zurück, ließ jedoch die Tür zum Flur offen, um besser hören zu können. Irgendetwas an der ganzen Sache war sehr seltsam und gefiel mir überhaupt nicht. Ein paar Stunden vergingen. Es war bereits spät, also machte ich das Licht aus und ging schlafen. Als ich erwachte, öffneten sich meine Augen in völliger Dunkelheit im Schlafzimmer. Es war Mitternacht, dunkel und still. Ich wusste nicht, warum ich aufgewacht war, doch ich setzte mich auf und begann, etwas draußen zu hören, wie ein Flüstern. Und plötzlich ein lautes Klopfen an der Haustür, grob und aggressiv. Ich stand vom Bett auf und ging in den Flur. Die Schläge gegen die Tür ließen das ganze Haus erzittern, während ich mich leise den Flur entlang bewegte. Ich sah etwas auf der anderen Seite eines Fensters vorbeihuschen. Als ich schließlich vorne ankam und durch die Tür blickte, sah ich denselben Mann. Doch weiter hinten in der Dunkelheit war jemand anderes, deutlich versteckt, der auf etwas wartete. Ich spürte, wie mein Körper vor Adrenalin erstarrte. Ich drehte mich um, um mein Handy zu holen, doch sofort traf ich den Blick eines anderen Mannes, der mich durch das hintere Fenster beobachtete. In Panik rannte ich ins Schlafzimmer. Ich hörte mehrere Schritte durch das Haus rennen, nicht nur ein paar, sondern vielleicht ein Dutzend Männer. Während ich die Polizei anrief, hörte ich, wie sie an Fenstern und Türen rüttelten und versuchten, sie zu öffnen. Qualvolle Minuten vergingen, während ich die Gruppe hörte, wie sie das Haus umzingelten und versuchten einzubrechen, bis ich schließlich in der Ferne die Sirenen hörte und alle Männer innerhalb von Sekunden verschwanden. Da es ein Airbnb war, nahm die Polizei Kontakt mit dem Gastgeber auf, der eher verärgert als besorgt wirkte, was angesichts der Erfahrung, die ich gerade in seiner Unterkunft gemacht hatte, merkwürdig war. Zusammengefasst, es kam nie zu weiteren Erkenntnissen. Nach den Jahren denke ich, dass meine beste Vermutung ist, dass jemand anderes zuvor im Airbnb gewohnt hatte und die Männer kannte, die auftauchten. Wahrscheinlich dachten sie, dass diese Person noch dort lebte, und als ich antwortete, waren sie verwirrt. Vielleicht waren sie wütend auf den vorherigen Gast oder wollten einfach mit ihm sprechen und dachten, ich würde ihn verstecken. Oder sie waren schlicht verrückt. Auch der Gastgeber war ein wenig seltsam. Es würde mich nicht wundern, wenn die Gruppe in irgendeiner Weise mit ihm verbunden war und die Adresse über ihn herausgefunden hatte. Was auch immer die wahren Absichten waren, ich vermute, wir werden es nie erfahren. Letztes Jahr zog ich in ein neues Haus, weit weg von der Stadt. Mein neuer Job war im Homeoffice, also hatte ich keinen Grund mehr, in einer überfüllten und teuren Stadt zu leben. In den ersten Monaten genoss ich alles an dem Ort, besonders die Tatsache, so weit weg von anderen Menschen zu sein. Aber an einem gewöhnlichen Wochennachmittag klopfte jemand an meine Tür. Das war tatsächlich das erste Mal, dass jemand seit meinem Einzug an meiner Tür erschien, also überraschte es mich ein wenig. Ich ging öffnen und traf auf einen großen mittelalten Mann. »Wie kann ich dir helfen?«, fragte ich. Ich lächelte, um freundlich zu sein, in der Annahme, dass er wahrscheinlich ein Nachbar aus der Straße war, aber merkwürdigerweise beugte er sich als erstes zur Seite und schaute in mein Haus, als wollte er sehen, wer sonst noch da war. Unwohl wegen seines Verhaltens schloss ich die Tür und blockierte sie mit meinem Körper. Bevor ich etwas sagen konnte, drehte sich der Mann um und ging weg. Ich sah ihm nach, wie er die Einfahrt hinunterging und weiter bis zur Straße, wo er in ein geparktes Auto stieg und davonfuhr. Ohne Zweifel war das die seltsamste Begegnung, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hatte. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich sie deuten sollte. An diesem Abend blieb ich zum Abendessen zu Hause, nur um sicherzugehen, dass der Mann nicht zurückkehrte. Ich überlegte, die Polizei zu rufen, um einen Bericht zu machen, aber ich dachte, es würde lächerlich wirken, nur weil ein Mann an meiner Tür gewesen war und nichts getan hatte. Gegen 21 Uhr schaltete ich den Fernseher ein, um mich zu entspannen, bevor ich schlafen ging. Während ich auf dem Sofa saß, hörte ich draußen eine Stimme. Ich schaltete schnell den Fernseher aus und lauschte. Sie war gedämpft, aber ich konnte mindestens zwei Personen unterscheiden, die irgendwo am Ende meines Gartens sprachen. Ich rannte zum hinteren Fenster und hob die Jalousien. In der Ferne konnte ich zwei Gestalten sehen, die durch meinen Garten gingen. Einer von ihnen trug einen langen Gegenstand oder ein Werkzeug in der Hand, aber der andere war schwer klar zu erkennen. Sie gingen zwischen den Bäumen in meinem Garten entlang, bis sie an die Seite des Hauses kamen. Ich näherte mich dem Seitenfenster, um zu versuchen zu sehen, wohin sie gingen, aber ich verlor sie aus den Augen. Sie hatten aufgehört zu sprechen. Ich überprüfte alle Fenster, doch ich konnte nichts mehr sehen oder hören. Ein heftiges Klopfen an der Haustür ließ mich zusammenzucken und jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich ging zur Tür, versuchte dabei kein Geräusch zu machen und schaute durch den Türspion. Dort stand ein Mann in dunkler Kleidung und mit einem Hut, der ihm die Augen verdeckte. Er musste einer der Männer sein, die ich gerade gesehen hatte, aber wo war der andere? »Was willst du?«, rief ich in der Annahme, dass sie wahrscheinlich schon wussten, dass ich zu Hause war oder dass ich sie vielleicht erschrecken könnte. Der Mann blieb an der Tür, sah zur Seite meines Hauses und dann wieder zur Tür. Nach einigen Sekunden begann mich das Ausbleiben einer Antwort zu ängstigen. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, um mein Telefon zu holen und die Polizei zu rufen, Doch ein lautes Geräusch von zerbrechendem Glas unterbrach mich, gefolgt von einem weiteren und noch einem. Ich blickte den Flur hinunter und sah einen Mann, der mit einer Schaufel gegen die Hintertür schlug. Er sah mich und blickte mir für eine Sekunde in die Augen, dann rannte er davon. Ich war so verängstigt, dass ich zögerte, ob ich die Polizei rufen oder mich verstecken sollte. Die beste Option war offensichtlich, beides zu tun, aber meine Gedanken wurden erneut unterbrochen, als ich Schläge gegen das Seitenfenster hörte. Ich griff nach dem Telefon und wählte den Notruf, während der Mann weiter und weiter gegen das Fenster schlug. Doch genau in dem Moment, als die Polizei antwortete, wurde alles still. Und es blieb so, bis die Beamten eintrafen. Als sie ankamen, überraschte mich plötzlich ein Tumult draußen. Es stellte sich heraus, dass es der Mann von der Tür war, der nicht weggegangen war, und bei genauerem Hinsehen war es derselbe Mann, der an diesem Tag früher zu mir gekommen war. Merkwürdigerweise weigerte er sich, etwas über den anderen Mann zu sagen, der bei ihm gewesen war. Er leugnete alles immer wieder, obwohl es offensichtliche Risse und Dellen an Türen und Fenstern gab. Es war frustrierend, ihm zuzuhören, und Wochen später weigerte er sich immer noch zu erklären, warum er an diesem Tag zweimal zu meinem Haus gekommen war oder wer der andere Mann war. Alles blieb so unbeantwortet, dass es mir bis heute Schauer über den Rücken jagt. Warum versuchte der Mann so beharrlich einzubrechen? Und welche Rolle spielte der Mann an meiner Tür dabei, den Einbruchsversuch zu unterstützen? Ich zog in den darauffolgenden Monaten weg und habe seitdem nur gehofft, dass nicht ich diejenige war, nach der sie suchten, oder dass sie vielleicht immer noch nach mir suchen. Als ich aufwuchs, lebte ich mit meiner Mutter in einem kleinen Häuschen. Während meiner Mittel- und Oberstufenjahre begann sie in der Nachtschicht zu arbeiten, also war ich die meisten Nächte der Woche zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens allein. Das geschah ein paar Monate, bevor ich meinen Schulabschluss machte. An einem gewöhnlichen Abend sagte ich meiner Mutter wie üblich um 19.30 Uhr auf Wiedersehen und spielte dann ein paar Stunden Videospiele. Es war eine Schulnacht, also durfte ich nicht allzu spät aufbleiben, aber trotzdem blieb ich länger wach, als ich sollte. Gegen 23.30 Uhr schaltete ich alles aus und ging in mein Zimmer, um ins Bett zu gehen. Aber ich blieb wahrscheinlich noch eine weitere Stunde am Telefon, bevor ich einschlief. Als ich aufwachte, dachte ich, ich hätte unten eine Tür zufallen hören. Ich schaute auf die Uhr neben meinem Bett und sah, dass es 3.30 Uhr war. Also nahm ich an, dass meine Mutter früher von der Arbeit nach Hause gekommen war. Ich drehte mich um und versuchte wieder einzuschlafen, während ich Schritte unten im Haus hörte. Nach einer Minute begann ich genauer hinzuhören. Normalerweise ging meine Mutter sofort nach oben, wenn sie nach Hause kam, um sich fürs Bett fertig zu machen. Aber diesmal schien jemand einfach nur unten herumzulaufen. Während ich weitere 2 oder 3 Minuten lauschte, wurde mir klar, dass sie nicht einmal anhielten. Sie gingen durch jedes Zimmer, langsam, als würden sie einen Rundgang durch das Haus machen. Ich begann etwas nervös zu werden, da ich dachte, es könnte vielleicht nicht meine Mutter sein, sondern jemand anderes. Ich stand auf und schaltete das Licht in meinem Zimmer ein, und fast sofort hörten die Schritte auf. Ich lauschte an der Tür, aber ich hörte nichts mehr. Vorsichtig öffnete ich sie und sah den Flur entlang. Ich erwartete, etwas Licht vom Erdgeschoss zu sehen, aber das ganze Haus lag im Dunkeln. Wer auch immer dort unten herumlief, hatte kein Licht eingeschaltet, was mich noch mehr beunruhigte. Ich achtete darauf, kein Geräusch zu machen und ging den Flur entlang bis zum Treppenabsatz. Ich kniete mich hin und blickte durch das Geländer ins Wohnzimmer. Da war niemand und selbst im Dunkeln konnte ich sehen, dass nichts bewegt worden war. Meine PlayStation stand noch dort und in meinem Kopf war das ein klares Zeichen, dass niemand sonst im Haus war, außer vielleicht meiner Mutter. Wenn jemand eingebrochen wäre und durch das ganze Haus gegangen wäre, hätte er ganz sicher das Wertvollste mitgenommen. In diesem Moment wollte ich nur wissen, ob es wirklich meine Mutter war, die durch das Haus lief, oder ob ich irgendeine seltsame akustische Halluzination hatte. Ich ging die Treppe hinunter und rief: »Mama, bist du zu Hause?« Es gab keine Antwort und keinerlei Anzeichen von Bewegung im ganzen Haus, also ging ich den Flur entlang bis in die Küche. Sofort sah ich einen Schuhabdruck auf den Fliesen und als ich den Blick hob, trafen meine Augen auf eine Gestalt. Am anderen Ende des Raumes saß ein Mann am Esstisch, mit einer dunklen Maske. Seine Kleidung war ganz schwarz, was es schwer machte, seine Züge überhaupt zu erkennen. Er sah mich an, aber er sagte nichts und bewegte sich nicht. Er starrte mich mit einem ausdruckslosen Blick an. Ich rannte zurück nach oben, schloss mich in meinem Zimmer ein und rief den Notruf an. Die Mitarbeiterin hielt mich über die voraussichtliche Ankunft der Polizei auf dem Laufenden, aber nach einer Minute hörte ich, wie der Mann langsam im Erdgeschoss bis zum Treppenanfang ging. Ich flüsterte in Panik mit der Mitarbeiterin, bis ich hörte, wie die Haustür geöffnet wurde und der Mann das Haus verließ. Keine 30 Sekunden später sah ich Autoscheinwerfer durchs Fenster. Meine Mutter war in die Einfahrt gefahren und ich rannte hinaus, um sie zu empfangen und ihr zu erzählen, was passiert war. Als die Polizei ankam, durchsuchten sie das Haus gründlich, fanden aber nichts, was uns helfen konnte, den Mann aufzuspüren. Doch allem Anschein nach war er nicht dort, um uns zu bestehlen. Er schien auch kein Interesse an mir zu haben, was darauf hindeutet, dass er höchstwahrscheinlich meiner Mutter etwas antun oder sie entführen wollte. Es ergibt Sinn, dass er nur wenige Minuten vor ihrer Ankunft ins Haus eingedrungen war. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich nicht hinuntergegangen wäre, um nachzusehen, wer dort war, oder wenn meine Mutter eine Minute früher heimgekommen und hereingegangen wäre, ohne etwas von dem Mann zu ahnen, der auf sie wartete. Ich zog letztes Jahr im Winter in mein neues Haus. Es war ein schönes, geräumiges Zuhause mit einem großen Hinterhof. Es war mein erstes eigenes Haus. Der Kauf und der Umzug waren etwas kompliziert, da ich allein war und alles selbst transportieren musste. Ich kam früh am Morgen mit dem Lieferwagen an und räumte den gesamten Schnee von der Einfahrt. Dann begann ich, alle Kisten und Möbel hineinzutragen. Ich war ziemlich spät fertig, ungefähr zur Abendessenszeit. Ich ging noch einmal nach draußen, schloss den Lieferwagen ab und plante, ihn am nächsten Morgen zurückzugeben. Ich erinnere mich nicht, dass ich den Rest des Abends viel gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich nur etwas auf meinem Handy angesehen, aber mein Bett war noch nicht fertig, also schlief ich auf dem Sofa unten. Es war kein besonders bequemes Sofa, aber während ich versuchte zu schlafen, hörte ich ein seltsames Geräusch von draußen. Es klang, als würde sich jemand der Veranda nähern. Ich setzte mich auf und lauschte aufmerksam, den Blick auf die Haustür gerichtet. Das Geräusch hörte auf, kurz bevor es die Tür erreichte. Ich wartete eine Weile, dachte, ich würde mir das nur einbilden und schlief schließlich ein. Am Morgen wachte ich auf und stellte fest, dass die Haustür unverschlossen war. Ich war sicher, dass ich sie vor dem Schlafengehen abgeschlossen hatte. Ich überprüfte, ob es draußen Spuren von jemandem gab, aber es war nichts zu sehen. Ich ließ den Lieferwagen stehen und verbrachte den ganzen Tag damit, den Rest der Möbel auszupacken und alles einzurichten. Am Ende des Tages war fast alles bereit. Um 6 Uhr ging ich schnell zum Abendessen und kehrte gegen 7 nach Hause zurück. Als ich in die Einfahrt fuhr, bemerkte ich etwas Merkwürdiges im Schnee vor dem Haus. Ich parkte und stieg aus. Es gab Fußspuren im Schnee, die direkt zur Haustür führten. Ich sah mich um und versuchte, den Spuren bis zu ihrem Ursprung zu folgen, aber sie endeten am Bürgersteig, der bereits freigeräumt war. Es hätte einfach nur ein Nachbar sein können, der Hallo sagen wollte. Und das war die Ausrede, die ich mir gab, um mich zu beruhigen. Ich packte den Rest aus und überprüfte vor dem Schlafengehen alle Türen und Fenster. Ich ging zur Haustür und bemerkte sofort, dass sie wieder unverschlossen war. Ich holte meinen Schlüssel und prüfte, ob er funktionierte und die Tür sich nicht ohne ihn öffnen ließ. Aber alles schien tatsächlich wie gewohnt zu funktionieren. Ich war sicher, dass ich die Tür geschlossen hatte und sie den ganzen Tag über verschlossen gehalten hatte, verstand nur nicht, warum das passierte. Nichts fehlte im Haus und es gab keine Anzeichen für einen Eindringling. Ich meine, draußen war es kalt, feucht und es schneite. Wenn jemand hereingekommen wäre, hätte er überall nasse Fußabdrücke hinterlassen. Ich stellte sicher, dass die Tür verschlossen war und ging in mein Zimmer, um vor dem Schlafengehen zu duschen. Als ich aus der Dusche kam, hörte ich etwas unten. Es war leise und schwer zu unterscheiden. Normalerweise hätte ich gedacht, es sei nichts, aber bei all dem, was passiert war, musste ich nachsehen. Ich zog mich an und ging langsam die Treppe hinunter. Als ich um die Ecke in den Flur kam, sah ich einen Mann. Er stand vor mir, regungslos, mit geöffneter Haustür hinter sich. Ich war schockiert, wie gelähmt. Nach einem Moment rannte ich die Treppe hinauf und schloss mich in mein Zimmer ein. Ich hörte ihn nicht folgen, aber ich war weiterhin verängstigt. Dann hörte ich Schritte, die Räume unten durchquerten. Ich nutzte die Gelegenheit, um die Polizei zu rufen, während der Mann weiterhin durchs Haus ging. Nach etwa 2 Minuten hörte ich, wie die Haustür zuschlug und die Schritte sich von der Immobilie entfernten. Die Polizei fand nichts Nützliches und schlug vor, Sicherheitskameras zu installieren und die Schlösser zu wechseln. Ich tat beides, aber der Mann kehrte nie zurück. Fast wünschte ich, er wäre wiedergekommen, um ihn in den Kameras erwischen zu können. Denn jetzt habe ich das Gefühl, dass ich jeden Tag nur ängstlich darauf warte, dass er zurückkommt. Ich bin mir nicht sicher, was er wollte oder was er vorhatte, aber ich hoffe, dass ich es niemals herausfinden muss. Ich zog über den Bundesstaat hinweg in ein neu gebautes Haus. Mein vorheriger Vermieter hatte beschlossen, sein Haus verkaufen zu wollen, also musste ich ausziehen, als unser Mietvertrag endete. Ich entschied mich ebenfalls, dieses neue Haus zu mieten, aber ehrlich gesagt war ich sehr aufgeregt wegen dieses Ortes. Sobald ich eingezogen war, bemerkte ich, dass mein Nachbar auf der anderen Straßenseite mich in den ersten Tagen mehrmals beobachtete. Er war ein Mann mittleren Alters, aber es schien, als verlasse er sein Haus nie. Ich versuchte es herunterzuspielen, in der Annahme, dass er vielleicht nur neugierig auf die neue Person in der Nachbarschaft war. Doch je öfter ich ihn sah, desto mehr wurde mir klar, dass etwas Ungewöhnliches an ihm war. Er sprach nie mit jemandem, lächelte nie und ging nie hinaus. Er blieb einfach in seinem Haus und beobachtete. Manchmal sah ich ihn durch mein Fenster oder fand ihn zu seltsamen Nachtzeiten vor seinem Hauseingang stehen. Es begann mir Angst zu machen. Eines Nachts, während ich mich auf das Schlafengehen vorbereitete, hörte ich draußen ein Geräusch. Es klang, als würde jemand ein schweres Objekt über den Boden ziehen. Ich steckte den Kopf aus dem Fenster und da stand mein Nachbar, der eine scheinbar große Leiter durch seinen Garten schleppte. Es war sehr spät und ich hatte keine Ahnung, warum er zu dieser Zeit Arbeiten an seinem Haus erledigen müsste. Ich versuchte, mich zu beruhigen und mir einzureden, dass ich nur paranoid war, weil ich an einem neuen Ort war, umgeben von neuen Menschen. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas mit meinem Nachbarn nicht stimmte. Ich versuchte, mich zu beruhigen und schlief schließlich ein. Am nächsten Morgen sah ich ihn wieder draußen. Dieses Mal stand er am Ende meiner Einfahrt und sah durch mein Fenster zu mir hinein. Ich zog die Vorhänge zu und versuchte, ihn zu ignorieren. Aber das Gefühl, beobachtet zu werden, jagte mir Schauer über den Rücken. Ich mochte es nicht, dass er in der Nähe meiner Einfahrt stand, also stieg ich schnell in mein Auto und fuhr aus der Garage. Zu diesem Zeitpunkt war er schon wieder in seinem Garten, aber er beobachtete mich, während ich davon fuhr. Die Dinge wurden von da an viel schlimmer. Eines Nachts, als ich im Bett lag, konnte ich deutlich jemanden über das Gras in meinem umzäunten Hinterhof gehen hören. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster, aber die Schritte hörten auf. Ich wartete ungefähr 30 Minuten im Bett, hörte aber keine weiteren Schritte. Ich stand auf und überprüfte das Fenster noch einmal, um sicher zu gehen, und im hinteren Teil des Gartens stand eine Gestalt. Es war schwer, sie in der Dunkelheit zu erkennen, aber definitiv stand dort jemand und beobachtete mich. Ich trat zurück und rief die Polizei, aber der Mann war verschwunden, bevor sie eintrafen. Ich erzählte ihnen alles über meinen unheimlichen Nachbarn, aber sie sagten, es gäbe keine Beweise für ein Verbrechen und dass mein Nachbar noch nie Probleme mit dem Gesetz gehabt habe. Im Grunde war ich allein, es sei denn, etwas Ernsthafteres würde passieren. Ich begann, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, Türen und Fenster abschließen, so wenig wie möglich nach draußen gehen. Trotzdem fühlte ich mich nicht wirklich sicherer. Ich war fast 2 Wochen in dem neuen Haus und dachte sogar darüber nach, den Mietvertrag zu kündigen. Dann geschah etwas. Ich kam spät von der Arbeit nach Hause und ging praktisch sofort ins Bett, doch mitten in der Nacht wachte ich auf, als ich einen Schlag gegen eine Seite des Hauses hörte. Es klang, als sei er direkt gegen die Wand meines Schlafzimmers im 2. Stock. Ich stand langsam auf, mein Herz raste und zog die Vorhänge meines Fensters auf. Ich sprang zurück und schrie, als ich das Gesicht meines Nachbarn sah, der mich nur wenige Zentimeter vom Fenster entfernt anstarrte. Er stand auf einer Leiter und versuchte, in mein Schlafzimmer hineinzuschauen. Schnell stieg er von der Leiter und rannte davon. Ich rief erneut die Polizei und wenige Minuten später fingen sie ihn, als er versuchte, die Leiter herunterzusteigen. Obwohl er nicht zugab, was er tat, war es sehr offensichtlich. In den folgenden Tagen kam einer meiner Nachbarn zu mir und erklärte, dass er ebenfalls seltsame Begegnungen mit diesen Nachbarn gehabt habe. Sie sagten, sie hätten ihn gesehen, wie er eines Tages durch ihre Fenster schaute, während sie von der Arbeit zurückkamen. Ein Teil von mir fragt sich, ob all dies hätte verhindert werden können, wenn sie es früher gemeldet hätten. Aber so oder so, jetzt ist alles vorbei. Ich lebte etwa 4 Jahre mit meinem älteren Bruder zusammen, nachdem ich die Schule beendet hatte. Wir teilten uns die Miete für eine Wohnung, da keiner von uns sich etwas Eigenes leisten konnte. Doch im 4. Jahr begann mein Bruder, mehr Geld zu verdienen und plante auszuziehen. Als der Mietvertrag endete, verdiente ich nicht viel, also wusste ich, dass ich die Wohnung nicht allein bezahlen konnte. Ich suchte einige Monate online nach einem Mitbewohner, entschied mich aber schließlich ebenfalls umzuziehen und eine günstigere Unterkunft zu finden. Ich suchte bis zum letzten Monat des Vertrags. Zu diesem Zeitpunkt hatte mein Bruder bereits fast all seine Sachen ausgepackt und es stand viel Druck auf mir, schnell etwas zu finden, aber mit meinem extrem niedrigen Budget war das nicht einfach. Schließlich stieß ich auf eine Anzeige eines Vermieters, der ein Zimmer in seinem Haus vermietete. Der Mann hieß Evan. Ich schrieb ihm, dass ich interessiert sei und suchte weiterhin. Einige Minuten später antwortete er. Wir vereinbarten noch am selben Tag einen Anruf und während des Gesprächs erklärte er mir alle Details. Er sagte, dass er allein im Haus lebte und sein zusätzliches Zimmer vermietete, ich aber auch alle anderen Räume benutzen könnte. Das klang perfekt, also sagte ich zu. Ein paar Wochen später packte ich all meine Sachen in einen U-Haul-Truck und fuhr zu dem Haus. In dieser Zeit hatten wir uns Nachrichten geschrieben und telefoniert. Und er hatte mir viele Fotos des Hauses geschickt, aber ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, es persönlich zu sehen. Ich kam gegen Mittag an und parkte in der Einfahrt. Das Haus war definitiv klein, sah aber von außen nett aus. Evan stand in der Garage und begrüßte mich. Er führte mich kurz herum und half mir dann, alle meine Sachen in mein Zimmer zu bringen. Evan wirkte wie ein ganz normaler Mann in seinen 30ern, fast 10 Jahre älter als ich, aber das störte mich nicht. Er sprach jedoch nicht sehr viel und war etwas schüchtern. Wir beendeten das Auspacken und ich ließ den U-Haul zurück. Ich kehrte mit einem Uber ins Haus zurück und mittlerweile war es fast 8 Uhr abends und ich war sehr müde. Evan saß auf dem Sofa und sah fern, also sagte ich ihm, dass ich früh schlafen gehen würde und ging in mein Zimmer. Im Großen und Ganzen schien es ein ordentlicher Ort zu sein und ich war zufrieden. Ich packte einige Sachen aus, baute mein Bett auf und um 9 Uhr abends war ich schließlich bereit zu schlafen. Als ich zur Tür ging, um sie abzuschließen und das Licht auszumachen, sah ich, dass der Türknauf leer war, also kein Schloss vorhanden. Verwirrt öffnete ich die Tür und stellte fest, dass das Schloss von außen war. Ich ging ins Wohnzimmer und fragte Evan, warum die Zimmertür von außen verschlossen werden konnte. Er schien verwirrt und sagte, dass es ihm nie aufgefallen sei, aber dass er es am nächsten Tag ändern würde. Ich zuckte mit den Schultern, sagte, es sei in Ordnung und ging zurück in mein Zimmer. Ich war müde und nicht allzu besorgt, obwohl es etwas seltsam war. Ich legte mich hin und schlief ein. Mitten in der Nacht wachte ich auf, als ich jemanden in der Küche herumgehen hörte, von dem ich annahm, dass es Evan war, der Wasser oder so suchte, also schloss ich die Augen wieder. Eine Minute später hörte ich ihn den Flur entlang gehen, aber als er an meinem Zimmer vorbeikam, blieb er stehen. Ich öffnete die Augen und sah ihn etwa 15 Sekunden lang still dastehen, bevor ich ein Klicken hörte. Er hatte die Tür abgeschlossen. Mein Magen sackte zusammen und ich spürte Kälte im Gesicht, während Evan in sein Zimmer ging. Sobald ich hörte, wie seine Tür ins Schloss fiel, stand ich leise auf und ging zur Tür. Ich versuchte, sie zu öffnen, aber sie bewegte sich nicht. Ich war für ein paar Sekunden schockiert, als mir klar wurde, dass der Mann, den ich gerade kennengelernt hatte, mich in einem Zimmer eingeschlossen hatte. Die Angst verwandelte sich langsam in Wut. Ich rief Evan an und sagte ihm, er solle die Tür öffnen. Im nächsten Moment hörte ich ihn aus seinem Zimmer in meines laufen. Ich legte meine Hand auf die Tür und er hielt ein paar Sekunden inne, bevor er sie öffnete. Ich stieß die Tür auf. »Was soll das?«, stellte ich ihn zur Rede. Evan stotterte und sagte, er habe nur sicherstellen wollen, dass alles in Ordnung sei, weil er mich nicht kannte. Ich verstand seine Sorge, aber jemanden einzuschließen war nicht der richtige Weg. Ich sagte ihm, dass ich am Morgen packen und gehen würde. Ich blieb die ganze Nacht auf dem Sofa wach, wartete darauf, dass U-Haul um 9 Uhr öffnete. Ich sah in den Flur und Evans Zimmertür war immer noch geschlossen, in der Hoffnung, dass er weiterschlafe. Ich fuhr direkt dorthin und kehrte mit dem U-Haul zurück. Als ich ankam, war Evans Zimmertür offen. Ich rief ihn, sah in sein Zimmer und es war leer. Ich sah mich ungläubig um, denn die Dinge wurden nur noch seltsamer. Ich trat zurück und konzentrierte mich darauf, meine Sachen zu bewegen. 2 Stunden lang trug ich Kisten und baute mein Bett auseinander. Nur noch 2 Kisten waren übrig. Ich ging hinein, um eine weitere zu holen und rannte zur Haustür, bis Evan im Türrahmen erschien. »Geh weg«, sagte ich. Er sah mich ausdruckslos an. Nach ein paar Sekunden trat er zur Seite. Ich ging schnell hindurch und packte die Kiste in den U-Haul. Die letzte Kiste war halb voll mit zufälligen Lebensmitteln aus meiner alten Speisekammer. Ich entschied, sie stehen zu lassen. Evan machte mir Angst und ich wollte so schnell wie möglich weg. Ich begann, die hintere Tür des U-Haul zu schließen, als Evan eingriff. »Das hast du vergessen«, sagte er und reichte mir die letzte Kiste. »Ah, danke«, nahm ich sie und lud sie in den Truck. Ich spürte, wie er mich beobachtete, während ich die Kiste platzierte. Und als ich mich umdrehte, hatte er die Hand an der Tür und versuchte, sie zu schließen, um mich zu fangen. Ich schaffte es, ihn aufzuhalten, bevor die Tür auch nur halb geschlossen war. Ich stieß ihn zu Boden, aber er stand auf und rannte davon. Nicht ins Haus, sondern zu den Bäumen. Weit weg davon. Ich wusste nicht, was ich denken sollte, aber es war mir egal. Ich schloss die hintere Tür schnell und fuhr weg. Mein Bruder war so freundlich, mich bei sich wohnen zu lassen, bis ich einen neuen Platz fand. Ich weiß nicht, was in diesem Haus passiert ist oder was passiert wäre, aber definitiv geschah dort etwas sehr Seltsames. Ich lebe in einer ruhigen Vorstadtstraße, in der alle Gärten gleich aussehen und die meisten Nachbarn zwar grüßen, aber nie wirklich sprechen. In diesem Sommer hatten meine Eltern geplant, einen Samstagabend bei meiner Tante zu verbringen, für ein vorgezogenes Geburtstagsessen. Ich bin 16 Jahre alt und würde lieber zu Hause bleiben, um in meinem Lieblings-Online-Shooter aufzusteigen. Schließlich stimmten meine Eltern zu und gingen gegen 17 Uhr, als die Sonne noch schien. Sie erinnerten mich daran, die Türen geschlossen zu halten, die Alarmanlage einzuschalten und eine Nachricht zu schicken, falls ich etwas bräuchte. Ich versprach es und ging direkt in den Keller, wo der große Fernseher und die Konsolen stehen. Die Stunden vergingen in einem Wirbel aus Partien, Energy-Dosen und Headset-Gesprächen. Um 21.55 Uhr endete mein Spiel und das Haus fühlte sich seltsam still an, als ich das Headset abnahm. Ich ging nach oben, um einen Snack zu holen. Als ich das Licht im Kühlschrank einschaltete, ertönte ein fester, höflicher Schlag an der Haustür. Der Ton war präzise, nicht zögerlich. Ich sah auf die Uhr der Mikrowelle. 22.02 Uhr. Ich ging zum Flur, ließ aber die Türkette eingerastet. Durch das seitliche Fenster sah ich einen Mann, etwa 35 Jahre alt, groß, von durchschnittlicher Statur, kurz geschnittenes, gepflegtes Haar, graues Polo, Jeans, unscheinbar. Er hielt ein Handy und lächelte sanft, als er mich am Fenster sah. »Entschuldigung, dass ich zu dieser Zeit störe«, sagte er durch die Tür. »Ist sein Hund entlaufen?« Ich hatte einen braunen Labrador etwa 2 Blocks entfernt laufen sehen. »Wir haben keinen Hund«, antwortete ich leise. Mein Herzschlag beschleunigte sich, aber ich versuchte höflich zu klingen. »Oh, bist du sicher?« lehnte er sich in den Türrahmen. »Manchmal streicheln die Kinder ihn. Vielleicht ist er dir gefolgt.« »Nein«, wiederholte ich. Er sprach weiter, fragte nach meinem Nachnamen, ob irgendein Nachbar einen ähnlichen Hund habe und wem jeder Garten gehöre. Die Fragen fühlten sich falsch an, als würde er das Haus kartografieren. Ich griff nach dem Riegel, ohne ihn zu entriegeln. »Meine Eltern kommen jederzeit zurück«, log ich. Sein freundliches Lächeln verschwand ein wenig. Er steckte das Handy in die Tasche, nickte einmal und ging die Auffahrt hinunter. Ich beobachtete ihn, bis er hinter der Straßenlaterne verschwand. Erst dann atmete ich aus. Ich schickte meiner Mutter eine Nachricht, dass jemand nach einem Hund gefragt habe, aber sie antwortete mit einem lachenden Emoji und sagte, »Vielleicht ein verlorener und gefundener Nachbar.« Ich versuchte ebenfalls zu lachen, aber das Spiel machte keinen Spaß mehr. Ich überprüfte jede Tür 2-mal, bevor ich ins Bett ging, und schlief schließlich bei eingeschaltetem Schlafzimmerlicht ein. Zwei Tage später fiel mir etwas Kleines auf, während ich den Rasen im Hinterhof mähte. Meine Mutter hat drei kleine Betoneulenstatuen, die nahe am Zaun aufgereiht sind. Ich bemerkte, dass eine Eule zum Haus statt zum Blumenbeet gedreht war. Ich dachte, vielleicht hatte mein Vater sie letzte Woche mit dem Rasentrimmer verschoben. Ich richtete sie auf und vergaß es. Ein weiterer Abend verging. Meine Eltern arbeiteten lange, das Abendessen stand im Kühlschrank. Die Dämmerung tauchte die Straße in ein golden-orangefarbenes Licht und die Zikaden sangen laut. Ich aß die Reste, spülte das Geschirr und brachte den Müll nach draußen. Auf dem Rückweg sah ich wieder auf die Eulenstatuen. Dieselbe Eule war diesmal näher am Garten verdreht, als wäre sie geschoben worden. Ich spürte ein Kribbeln im Nacken. Ich sagte mir, dass Waschbären sie vielleicht bewegt hatten oder die Vibrationen des Rasenmähers. Trotzdem stellte ich alle drei Statuen in die Garage. Am Freitagabend hatten meine Eltern Eintrittskarten für die Verlobungsfeier eines Cousins in einer anderen Stadt. Ich bestand darauf, dass es in Ordnung sei, zu Hause zu bleiben. Sie gingen um 19 Uhr. Ich schloss die Türen, ließ die Jalousien herunter und legte das Headset beiseite, um die Geräusche im Haus hören zu können. Um 23.15 Uhr, während ich auf dem Sofa soziale Medien durchging, hörte ich einen dumpfen Schlag, Metall gegen Glas, von der Rückseite des Hauses. Ich schaltete mein Handy stumm und lauschte. Ein weiteres Geräusch folgte, das sanfte Klappern einer getesteten Türklinke, dann ein kleines Kratzen in der Nähe des Küchenfensters. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren. Ich glitt vom Sofa, auf dem Bauch über den Teppich und kroch zum Flurenschrank, wo das Festnetztelefon aufgeladen wurde. Meine Hand zitterte so sehr, dass ich es fast fallen ließ, während ich 911 wählte. Ich flüsterte der Operatorin, dass jemand draußen versuche, hereinzukommen. Sie sagte mir, ich solle mich verstecken und weitersprechen. Aus der Küche hörte ich einen gleichmäßigen Atemzug, als wäre jemand direkt am Glas. Ein Blumentopf aus Plastik fiel mit einem dumpfen Schlag. Dann Stille. Die Minuten schienen Stunden zu dauern. Endlich leuchteten Sirenen die Nacht aus. Blaue und rote Lichter flackerten hinter den Vorhängen im Esszimmer. Ich hörte Schritte über unseren Hof laufen, das Mulch unter den Füßen knisterte und eine Holztür öffnete und schloss sich. Die Polizisten stellten sich vor und ich trat zitternd heraus, immer noch das Telefon in der Hand. Sie untersuchten den Hof mit Taschenlampen. Nahe dem Küchenfenster lag eine kleine schwarze Werkzeugtasche, halb geöffnet. Darin befanden sich ein Schlitzschraubendreher, Fensterkeile, Arbeitshandschuhe und ein Rollenklebeband. Frische Erde verschmutzte die Griffe. Vom Hof weg führten tiefe Stiefelabdrücke, Größe 11 laut Polizist, bis zum Rasen, wo das Gras auf die Gasse traf. Eine Statue, die Eule, die ich weggeräumt hatte, saß aufrecht auf dem Gartenstuhl. Die Polizisten fragten, ob ich sie dorthin gestellt hätte. Ich hatte die Garage die ganze Nacht nicht geöffnet. Meine Eltern kamen 20 Minuten später, begleitet von einem weiteren Streifenwagen. Meine Mutter umarmte mich so fest, dass meine Rippen schmerzten. Die Polizei nahm meine Aussage und die Werkzeugtasche als Beweismittel auf. Sie vermuteten, dass derselbe Mann auch bei anderen Häusern versucht haben könnte, mit verschiedenen Geschichten. Fingerabdrücke wurden von den Werkzeugen und dem Fenster genommen, aber der Beamte warnte, dass die Ergebnisse Wochen dauern könnten. In dieser Nacht schlief keiner von uns. Am nächsten Tag installierte mein Vater zusätzliche Riegel und bestellte Bewegungsmelderkameras. Einen Monat lang zuckte ich bei jedem Klingeln zusammen. Jedes Knarren im Haus klang wie ein Schritt. Die Polizei fand den Mann nie. Die Abdrücke passten zu niemandem in ihrer Datenbank und die Werkzeugtasche war eine gewöhnliche Marke, überall erhältlich. Der Sommer endete. Ich ging zurück zur Schule, jetzt Beschäftigter. Aber die Erinnerungen an manche Nächte kehren plötzlich zurück. Der höfliche Schlag, die drehende Eule, das Geräusch von jemandem, der auf der anderen Seite des dünnen Glases atmet. Wenn Freunde mich fragen, warum ich nie wieder Familientreffen verpasse, sage ich einfach, dass ich gelernt habe, dass Alleinsein zu Hause nicht immer die sicherste Option ist. Und jede Nacht vor dem Schlafengehen überprüfe ich immer noch, dass die Gartenstatuen in der Garage verschlossen sind, zur Wand hin ausgerichtet, genau dort, wo ich sie hingestellt habe. Ich war 17 Jahre alt, als das geschah. Meine kleine Schwester Karen war 7. Unser Vater war vor 2 Jahren bei einem Autounfall gestorben und unsere Mutter musste eine Nachtschicht an der einzigen Tankstelle übernehmen, die in unserer Stadt nach Mitternacht noch geöffnet hatte. Die meisten Abende brachte ich Karen um 21 Uhr ins Bett, erledigte meine Hausaufgaben und spielte Videospiele mit leiser Fernsehlautstärke, um sie hören zu können, falls sie mich rief. Unser Haus ist klein, nur 2 Zimmer, ein langer Flur und eine Küche, die vibriert, wenn der Kühlschrankmotor anspringt. Dieser Freitag begann normal. Es war Ende Oktober, nicht kalt genug für Schnee, aber die Luft roch feucht wie Erde nach dem Regen. Mama ging um 22.15 Uhr. Sie küsste Karen, umarmte mich und erinnerte mich daran, die Hintertür doppelt abzuschließen, da sich das obere Schloss manchmal verklemmte. Ich sah zu, wie die Rücklichter ihres Autos zwischen den Ahornbäumen verschwanden und drehte dann beide Schlösser um, bis sie klickten. Ich zog sogar an der Klinke, um sicher zu gehen. Kurz nach 23 Uhr schaltete ich mein Spiel aus, weil ich mich wegen des Lärms schuldig fühlte und beschloss, mich hinzulegen. Vom Bett aus konnte ich Karens Nachtlicht hören, das Sterne auf ihre Decke projizierte, die sich langsam drehten. Ich starrte eine Weile an meine weiße Decke, dachte an Papa, dachte an Dinge, über die Bills Mutter nie sprach. Ich muss ein wenig eingeschlafen sein, denn das nächste Geräusch riss mich vollständig aus dem Schlaf. Karens Stimme, schrill wie ein platzender Ballon.
»Tyler!«
schrie sie weinend. Ich raste den Flur entlang, mein Herz hämmerte in meinen Rippen. Die Tür zu ihrem Zimmer stand halb offen. Das Nachtlicht drehte sich noch und warf blaue und gelbe Formen auf ihre Kommode und ihre Spielzeugtruhe. Karen saß da, die Decke umarmend, mit nassen Wangen. Zitternd zeigte sie unter das Bett.
»Da ist jemand unten«,
schluchzte sie. Er sah mich an. Sein Gesicht war falsch. Ich schaltete das Deckenlicht ein. Die plötzliche Helligkeit wirkte zu groß für das kleine Zimmer. Alles sah normal aus. Der rosa Teppich, die Reihe der Kuscheltiere auf ihrem Regal, wie schläfrige Soldaten. Ich kniete neben dem Bett und hob den Rand der Decke. Nur Shadow sah mich an.
»Schau«,
sagte ich, versuchte ruhig zu bleiben. »Da ist niemand.« Sie glaubte mir nicht. Ich konnte es in ihren großen, glasigen Augen sehen. Ich umarmte sie und spürte, wie schnell ihr Herz schlug. Ich legte sie wieder hin, zog die Decke über ihre Schultern und setzte mich auf den Boden zwischen ihr Bett und die Tür. Ich wollte dort bleiben, bis sie einschlief. Ich wiederholte mir, dass Monster nur für kleine Kinder sind. Aber ich blieb trotzdem da, hielt mein Handy wie eine Taschenlampe, obwohl das Deckenlicht noch an war. Die Minuten vergingen langsam. Karens Atem wurde ruhiger. Das Haus fügte sich in die Stille ein. Kein Wind, kein Kühlschrankmotor, nur das leise Ticken der Uhr im Flur. Meine Augenlider wurden schwer. Ich stellte einen stillen 20-Minuten-Timer, um nicht zu lange einzuschlafen. Als das Telefon vibrierte, sah ich darauf, steckte es dann weg und stand vorsichtig auf, um sie nicht zu wecken. Ich schaltete das Deckenlicht aus und ließ nur die schwachen, drehenden Sterne. Zurück in meinem Zimmer legte ich mich vollständig bekleidet hin. Ich sah auf die digitale Uhr auf meinem Nachttisch. 0.40 Uhr. Draußen fuhr ein Auto vorbei, Reifen flüsterten über den nassen Asphalt. Ich schloss die Augen. Ein dumpfer Schlag riss sie wieder auf. Er kam aus Karens Zimmer, fest, wie etwas Schweres, das über den Holzboden bewegt wurde. Ich hielt den Atem an und lauschte. Nichts. Dann ein langsames Kratzen, fast wie das Ziehen von Stoff. Ich setzte mich auf, alle Muskeln angespannt, und griff nach dem Aluminium-Baseballschläger, den Papa mir in der 8. Klasse gekauft hatte. Der Flur fühlte sich kälter an als zuvor, während ich ging. Das Licht der halboffenen Tür von Karen warf eine schwache blaue Linie auf den Boden. Ich trat ein. Karen schlief auf der Seite, die Decke bis zum Kinn, ahnungslos. Das Nachtlicht drehte sich noch. Der Schläger fühlte sich dumm in meiner Hand an, aber ich hockte mich trotzdem hin und hob erneut den Rand der Decke. Etwas atmete. Schwach, ein flacher Atemzug, aber nah. So nah, dass ich einen metallischen Geschmack im Mund spürte. Ich erstarrte. 3 lange Sekunden starrte ich die völlige Dunkelheit unter dem Bett an. Mein Gehirn schrie, beleuchte, überprüfe. Aber mein Körper war blockiert, die Knie zitterten. Schweiß lief meinen Rücken hinunter. Unter der Matratze bewegte sich die Luft erneut, langsam und vorsichtig, als wollte sie nicht gehört werden. Ich trat zurück, das Herz hämmerte, und setzte mich in den Flur, wo Karen mich nicht sehen konnte, falls sie in Panik geriet. Ich drückte mein Handy. 2:06 Uhr. Mama würde bis zum Morgengrauen nicht zurück sein. Sie anzurufen würde sie erschrecken und die Tankstelle unbeaufsichtigt lassen. Die Polizei rufen? Und wenn sie kämen und nichts fänden? Mama konnte sich keine weitere peinliche Geschichte in der Stadt leisten. Ich biss mir auf die Lippe, bis sie schmerzte, und beschloss zu warten. Die Stunden krochen. Die Uhr zeigte 4:33 Uhr. Ich schloss nie wieder die Augen. Jedes Knarren des Hauses schien lauter, aber aus Karens Zimmer kam kein neues Geräusch. Als das Licht der Veranda um 5:12 Uhr anging, wollte ich fast weinen. Mamas Schlüssel klimperten. Dann öffnete sich die Tür. Sie sah zuerst mein Gesicht, bevor sie den Schläger bemerkte.
»Was ist passiert?«
Ich antwortete nicht. Stattdessen führte ich sie direkt zu Karens Zimmer. Der Morgen ließ graues Licht durch die Vorhänge fallen. Karen war wach, saß auf dem Bett und rieb sich die Augen. Ich sagte ihr, dass alles in Ordnung sei. Mama war zu Hause. Zusammen hoben Mama und ich die Matratze, während Karen von der Tür aus zusah. Nichts als Schatten. Aber die Holzbretter unter dem Bett waren mit dunklen Erdstreifen verschmutzt. Reichhaltige, feuchte Erde, wie man sie tief im Wald findet, nicht der Sand um unser Haus herum. Kleine Kiesel lagen auf der Erde und einige tote Kiefernadeln lagen gekreuzt, wie kleine braune Messer. Der Geruch erinnerte an nasses Laub nach dem Sturm. Karen flüsterte, »Siehst du?« und begann wieder zu weinen. Mama stellte keine weiteren Fragen. Sie sagte uns, wir sollten jeweils einen Rucksack packen. Sie rief die Großmutter über die Freisprecheinrichtung an, während wir Kleidung und Zahnbürsten in abgenutzte Schulranzen steckten. Die Großmutter ging beim zweiten Klingeln ans Telefon und sagte, ja, noch bevor Mama die Geschichte beendet hatte. Um 6:10 Uhr saßen wir im alten Honda von Mama, Motor vibrierend, während die Reifen unsere Einfahrt verließen. Ich sah, wie das Haus im Seitenspiegel klein wurde, bis die Bäume die Sicht versperrten. Wir schliefen nie wieder in diesem Haus. Mama stellte es im folgenden Monat zum Verkauf und zog uns in die freien Zimmer meiner Großeltern. Der neue Ort roch nach Zimt und alten Büchern. Karen lachte wieder beim Zeichentrick. Mama arbeitete nur noch Tagschichten. Ich versuchte zu vergessen. Ich war 11, vielleicht 12 Jahre alt, als ich entdeckte, wie still ein kleines Haus sein kann, wenn man plötzlich daran zweifelt, allein zu sein. Meine Familie mietete ein schlichtes Backsteinhaus aus den 50er Jahren an einem abgelegenen Weg außerhalb von Valdosta, Georgia. 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, ungefähr 100 Quadratmeter, wenn man jeden Schrank mitzählt. Der Garten war flach und offen, der Typort, an dem Zikaden mehr Lärm machten als der Verkehr. Meine Mutter arbeitete unter der Woche nachmittags in einem Supermarkt und mein Stiefvater fuhr nachts einen Lieferwagen. Also hatte ich nach der Schule für etwa eine Stunde das Haus für mich allein, abgesehen von 4 ängstlichen Katzen und einer nervösen Labrador-Mischlingshündin namens Daisy. Die Katzen gingen nie in den hell erleuchteten Keller, in dem meine Mutter die Waschmaschine und den Trockner aufbewahrte. Daisy mochte diese Treppe noch weniger. Sie stellte die Pfoten auf, lehnte sich zurück und jaulte, wenn ich versuchte, sie zum Hinuntergehen zu bewegen. An einem Freitag brauchte ich saubere Shorts für den Sportunterricht am Montag. Also legte ich eine Wäscheladung ein, während ich darauf wartete, dass meine Mutter nach Hause kam. Musik lief über billige Kopfhörer, während ich die Kleidung vor der offenen Waschmaschine sortierte. Der Keller roch schwach nach Chlor und feuchtem Teppich. Ich beugte mich über die Trommel, als ein scharfer Laut neben meinem linken Ohr ertönte, genau wie ein Fingerschnippen, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sprang auf, stieß mit dem Ellbogen gegen den Deckel und zog die Kopfhörer ab. Der Betonboden, die verkleideten Wände, das staubige Laufband in der Ecke, alles war leer. Die Katzen waren nicht in der Nähe. Daisy war sicher oben auf dem Sofa, so zu tun, als dürfte sie auf die Möbel. Das Schnipsen war deutlich, laut und direkt neben mir gewesen. Ich blieb lange still stehen. Das Herz klopfte stark, bevor ich mir sagte, es sei statische Aufladung der Kopfhörer, oder vielleicht nur das Auseinandergehen von 2 Kleidungsstücken gewesen. Ich drückte den Waschknopf und rannte die Treppe hinauf, schloss die Kellertür hinter mir ab. In dieser Nacht überzeugte ich mich, dass nichts geschehen war. Zwei Wochen später kam der eigentliche Schrecken. Die Schule endete früh wegen einer Lehrerversammlung, also brachte mich der Bus um 13.30 Uhr an einem hellen, feuchten Nachmittag nach Hause. Der Asphalt glänzte. Ich ging schwerfällig den Kiesweg entlang, schwitzend in meinem Poloshirt. Drinnen summte die Klimaanlage, aber das Erste, was ich spürte, war Druck auf die Blase. Ich ließ meinen Rucksack an der Hintertür stehen, ging an Daisy vorbei und eilte zur einzigen Toilette in der Mitte des Flurs. Ich saß dort, gelangweilt, schaute aus dem kleinen Fenster auf den Zaun unseres Nachbarn, als ich meinen Spitznamen durch den Flur hören hörte. Peanut. Es war die Stimme meiner Mutter. Warm, beiläufig. Genau der Ton, den sie benutzte, wenn das Abendessen fertig war. Der Klang kam vom anderen Ende des Flurs, vielleicht 3 Schritte vor der Badezimmertür, jeder Muskel angespannt. Mama arbeitete bis 16.30 Uhr. Niemand sonst hatte einen Schlüssel. Das Haus war zu klein für Echos oder Tricks mit der Entfernung. Jemand war nah genug, um den Namen zu kennen, den nur meine Eltern benutzten. Ich wartete, hoffte es mir nur eingebildet zu haben, aber die Stille fühlte sich schwer, wachsam an. Meine Haut kribbelte vor Schweiß, der nichts mit der Hitze zu tun hatte. Ich beeilte mich so schnell wie möglich, die Füße auf das abgenutzte Linoleum gestützt. Der Türknauf wirkte plötzlich zerbrechlich. Als ich die Tür öffnete, war der Flur vom Nachmittagslicht durch die Fenster des Wohnzimmers erleuchtet. Ein Schlafzimmer links, eines rechts, ein Wäscheschrank geradeaus. Ich flüsterte, »Mama«. Keine Antwort. Daisy stand im Türrahmen der Küche, Ohren gesenkt, Schwanz steif. Keine der Katzen war sichtbar. Ich ging hinaus, zwang mich, jedes Zimmer zu überprüfen. Mamas Schlafzimmer, ungemachtes Bett, geschlossene Schubladen, nichts unter dem Bett außer Staubflusen. Mein Zimmer. Poster, Wäschehaufen, Mathematikbuch offen auf dem Schreibtisch, kein Eindringling. Das dritte Schlafzimmer nannten wir Abstellraum. Kartons, Weihnachtsdekorationen, der alte Schaukelstuhl. Niemand. Ich wartete weiter darauf, dass hinter mir ein Boden knarrte. Das Wohnzimmer fühlte sich auf eine Art seltsam an, die ich nicht erklären konnte, als sei die Luft selbst aus dem Gleichgewicht geraten. Ich bemerkte, dass Daisy nun am Hintertürbereich im Kreis lief. Ich griff an ihr Halsband, ging nach draußen und schloss die Tür hinter uns. Wir warteten fast 3 Stunden auf der Garagenauffahrt. Die Zikaden schrien in den Bäumen. Ein Nachbar fuhr in einem Lieferwagen vorbei, nickte mir zu und fuhr weiter. Daisy saß die ganze Zeit an meinem Bein, hechelte stark, obwohl wir im Schatten waren. Als Mamas Sedan in die Einfahrt bog, brach ich in Tränen aus. Ich wusste nicht, dass ich mich zurückgehalten hatte. Sie eilte herbei, dachte, ich sei verletzt. Zwischen Schluchzern erzählte ich ihr, was ich gehört hatte. Sie ging mit mir durchs Haus, öffnete jeden Schrank, klopfte sogar unter die Kellertreppe. Nichts. Keine aufgebrochene Tür, keine Spuren im staubigen Kellerraum. Die Wäscheladung von 2 Wochen zuvor war welk, weil ich mich geweigert hatte, sie herunterzuholen. Mama versuchte bestimmt zu klingen, aber ich sah, wie ihre Augen mehr als einmal den Flur entlang huschten. Schließlich sagte sie, »Liebling, wahrscheinlich hast du nur den Fernseher des Nachbarn durch das Badezimmerrohr gehört. Oder vielleicht hat die Rohrleitung ein Echo erzeugt.« Sie umarmte mich und ich wollte ihr glauben. In dieser Nacht legte ich mich ins Bett. Die Tür stand einen Spalt offen, damit Daisy rein und rausgehen konnte. Das Haus war nie wirklich still. Die alten Rohre klickten, der Kühlschrank schaltete sich ein, der Warmwasserbereiter stöhnte. Aber jedes Geräusch hatte jetzt Gewicht, als würden Worte innerhalb der Wände geformt. Ich ließ die Lampe bis zum Morgengrauen brennen. Die folgenden Monate waren oberflächlich ruhig. Dennoch fühlte ich mich jedes Mal beobachtet, wenn ich die Toilette im Flur benutzte. Ich timmte meine Duschen, wenn jemand anderes im Haus war, und hielt das Radio laut auf dem Tresen. Die Katzen mieden weiterhin den Keller. Daisy knurrte immer noch am Fuß dieser Treppe. Wir wussten nie warum. Jahre später, lange nachdem wir umgezogen waren und meine Eltern sich scheiden ließen, fragte ich meine Mutter, ob sie sich an diesen Tag erinnerte. Sie runzelte die Stirn, dachte nach und sagte dann, »Weißt du, kurz nachdem wir das Haus überprüft hatten, bemerkte ich, dass die Flurtür des Schranks etwas offen stand. Ich dachte, du hättest schon dort nachgesehen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich nichts.« Sie wechselte das Thema, aber die Art, wie sie mich dabei nicht ansah, sagte mir, dass sie auch keine gute Erklärung gefunden hatte. Jetzt bin ich erwachsen, lebe hunderte Kilometer entfernt. Doch manchmal dringt eine vertraute, schwache Stimme durch eine angelehnte Tür, wenn ich weiß, dass ich allein bin. Sie sagt immer denselben Spitznamen, immer in diesem sanften Ton, der für ein Kind bestimmt ist. Ich bleibe wie gelähmt stehen, das Herz klopfend, und lausche, bis die Stille mich überzeugt, mich wieder zu bewegen. Ich erinnere mich daran, dass Häuser sich setzen, Rohre Echos erzeugen und Erinnerungen Streiche spielen. Dann verlasse ich den Raum, auch wenn ich später zurückkehren muss, um zu beenden, was ich tat. Denn sobald man seinen Namen von jemandem hört, der nicht da sein kann, fühlt man sich nie wieder völlig allein an einem stillen Ort.